Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, im heutigen Musiksalon, in dem wir uns an einen der bedeutendsten österreichischen Musiker des 20. Jahrhunderts erinnern wollen. Friedrich Gulda. Musik von Ludwig van Beethoven. Wenn es darum geht, die bedeutenden österreichischen Beethoven-Interpreten des 20. Jahrhunderts aufzuzählen, dann fehlt ein Name nie, der des Pianisten Friedrich Gulda. Friedrich Gulda, der war aber nicht nur als Beethoven-Interpret eine eigene Marke. Unangepasst, widerborstig, unangefochten, nicht nur wenn es um die Sonaten seines Leitstern Beethoven ging, sondern auch um Mozart. Umstritten, aber hochgeehrt, wenn er Bach gespielt hat. Und jedenfalls, man war nie sicher, was er spielen würde, auch wenn ein genaues Programm unter Umständen angekündigt war. Er hat immer gern auch eigene Kompositionen aufs Programm gesetzt, auch dann, wenn davon ursprünglich gar keine Rede gewesen ist. Sicher war bei ihm nur eins. Zeitgenössische Musik kam für ihn nur in Frage, wenn es sich um Jazz oder verwandte Dinge gehandelt hat. Oder wenn es eben um seine eigenen Kompositionen oder Improvisationen gegangen ist. Er hat sich nie für einen Interpreten, sondern immer für einen Komponisten gehalten. Und er hat auch das übliche Pianistenrepertoire, das Virtuosenrepertoire, zeitlebens gemieden. Rachmaninow kam ihm nicht ins Programm, ebenso wenig wie Franz Liszt. Johannes Brahms auch interessanterweise so gut wie nie. Schumann hier und da, vor allem am Anfang seiner Karriere. Und eine Ausnahme gab es zeitlebens, Frédéric Chopin. In allen Lebensphasen hat er die Musik des Polen als Herzensangelegenheit betrachtet. Allerdings, es haben nur wenige Chopin-Aufnahmen von Friedrich Gulda den Status von Referenzeinspielungen erlangen können. Anders, ganz anders war das bei Mozart, bei Beethoven und natürlich bei Schubert, obwohl man sagen muss, dass er erstaunlich wenig Stücke dieses Wiener Frühromantikers im Repertoire gehabt hat. Das, was Gulda im Repertoire hatte, das hat er unvergleichlich gespielt. Ganz frei von jeglichem falschem Überschwang, klar, oft sogar ein wenig schroff, jedenfalls aber immer mit einem untrüglichen Sinn für idiomatische, sagen wir ruhig, die rechte wienerische Phrasierung. Und vor allem für den ebenso prägnanten wie bei aller Präzision immer flexiblen Rhythmus.
Thank you.
So haben die Musikfreunde Friedrich Gulda in Erinnerung, der ebenso sensible wie jeglichen Kitsch abholde Anwalt von Schubert und der Wiener Klassik. International aufmerksam geworden ist man auf Friedrich Gulda dank des Genfer Klavierwettbewerbs im Jahr 1946. Da hat der 16-Jährige unter anderem das Schumann-Konzert gespielt unter Ernest Ansermet. Schon 1944 war das sein Abschlusskonzert anlässlich der Studien in der damals noch Reichshochschule für Musik in Wien. Nach der Rückkehr aus Genf hat Gulda im Wiener Musikverein seinen ersten Soloabend absolviert, am 10. Dezember. Eine Toccata von Bach, Beethovens letzte große Klaviersonate, Opus 111, und Prélude von Claude Debussy. Außerdem die 7. Sonate von Sergei Prokofjew. Das Finale, eine Toccata aus der 7. Klaviersonate von Sergei Prokofjew. Es ist eine der frühesten Aufnahmen, die Friedrich Gulda 1947 für sein Debütalbum bei der Firma Decca gemacht hat. Dazu hat er zur selben Zeit Bach und Debussy aufgenommen. Apropos Prokofjew, dessen drittes Klavierkonzert und die besagte 7. Sonate hat er in frühen Jahren viel gespielt. Das Klavierkonzert unter anderem auch unter Prokofjews Komponistenkollegen Paul Hindemith, der ja auch viel dirigiert hat. Aber Musik von Prokofjew hat später nicht zu Guldas musikalischer Welt gehört. Bach hat er immer wieder gespielt, unter anderem sogar mit seinem Lehrer Bruno Seidelhofer Ausschnitte aus der Kunst der Fuge für zwei Klaviere arrangiert. Debussy und dessen Impressionistenkollegen Ravel, die haben aber zu Guldas Welt gehört. Viel gespielt und unter den frühen Aufnahmen findet sich sogar das Paradestück von Maurice Ravel, dessen letzte Nummer, der Scarbeau, sogar programmgemäß das schwerste sein sollte, so hat es Ravel jedenfalls gesehen, was man Pianisten überhaupt zumuten konnte. Die virtuosen Trapezakte, die hat Gulda durchaus beherrscht, er hat sie aber nicht gern vorgeführt. Der Scarbeau im Klavierzyklus Gaspard de la Nuit von Ravel, der gehörte aber doch eine Zeit lang zu seinen Paradestücken. Musik von Maurice Ravel und Claude Debussy, die hat er neben seinen Wiener Stücken durchaus auf Tournee mitgenommen, Friedrich Gulda. Nach Südamerika und auch in die USA, da ist er in den ersten Jahren fast Jahr für Jahr gefahren. Unter anderem hat er auch in der New Yorker Carnegie Hall debütiert und da hat sich langsam dann das typische Gulda-Repertoire gefestigt. Klavierkonzerte, vor allem zunächst das von Robert Schumann und viele Beethoven-Konzerte hat er unter den bedeutendsten Dirigenten jener Ära aufgeführt. Sergio Celibidache, Dimitri Mitropoulos Otto Klemperer, Igor Markewitsch, André Kleutens, Raphael Kubelik, Lorin Marzell, John Barbirolli standen am Pult. Mit Karl Böhm hat Gulda Beethoven aufgenommen, mit Adrian Bult Chopin. In Wien hat er das Schumann-Konzert auch einmal unter Karajan gespielt, der Jahre danach angeblich tatkräftig verhindert haben soll, dass Gulda in späten Jahren bei den Salzburger Festspielen in Erscheinung treten konnte. In den 50er Jahren hat Gulda im Sommer auch im Festspielhaus gastiert. Solistisch, aber auch mit den Wiener Philharmonikern. Zum Beispiel hat er unter Karl Böhm eine launige Wiedergabe von Richard Strauss' Burlesque musiziert. Launig, aber auch hintergründig. In seiner Heimatstadt Wien hat Friedrich Gulda in jenen Jahren auch viel Kammermusik gemacht, mit Wolfgang Schneiderhahn vor allem. Und er hat auch schon erste Ausflüge in die sogenannte Unterhaltungsmusik gemacht, vor allem in die Jazzszene. Im August 1950 hat er zum Beispiel im Café am Parkring mit der Big Band von Kurt Edelhagen musiziert. Später ist er hier und da nicht nur als Pianist, sondern sogar als Saxophonist in diversen Ensembles aufgetreten. Eine bemerkenswerte Österreich-Tournee hat dafür gesorgt, dass Gulda in seiner Heimat zunächst einmal als Beethoven-Spezialist anerkannt worden ist. Er hat in mehreren Städten in kurzer Zeit hintereinander sämtliche Beethoven-Sonaten musiziert und sie hat sie zur selben Zeit auch für den österreichischen Rundfunk aufgenommen. Zur selben Zeit ist Friedrich Gulda aber selbst schon als Komponist aufgetreten. Zuerst einmal hat er Stilübungen angefertigt unter dem Einfluss des Hochschulstudiums, dann aber bald schon auch Liedkompositionen von Chanson-Charakter und neue Wiener Lieder, wie er das genannt hat. Und da hat er dann den Jazz mit dem wienerischen Tonfall zu verschmelzen versucht. Er hat auch selber gesungen, diese Schöpfungen. Unter anderem hat er das Pseudonym Albert Golowin erfunden. Das war niemand anderer als er selbst. Manchmal ist er in Verkleidung erschienen, aber man hat ihn relativ bald hinter dieser Verkleidung erkannt. Albert Golowin war Friedrich Gulda selbst und er hat seine eigenen Schöpfungen zum Besten gegeben, auch als Sänger und Rezitator. Er hat aber auch Lieder für professionelle Sänger geschrieben, zum Beispiel Galgenlieder nach Christian Morgenstern, die niemand geringerer als Walter Berry im Dezember 1954 zur Uraufführung gebracht hat und dann später in einer Neufassung mit seiner Ehefrau Christa Ludwig noch weiter im Repertoire gehalten hat. Als Jazzer ist Friedrich Gulda im Juni 1955 in New York, also in der Höhle des Löwen, in Erscheinung getreten. Dort hat er sein Arrangement von Dizzy Gillespies Night in Tunisia vorgestellt, ein Stück, das er später in höchst originelle Klangfarben getaucht hat, wenn er selbst zum Beispiel die Blockflöte zum führenden Melodieinstrument gemacht hat. Das Publikum hat sich schon Anfang der 60er Jahre daran gewöhnen müssen, dass es bei Gulda nicht immer klassische Programme gab, sondern immer wieder auch Mischungen mit Jazz und sehr oft mit eigenen Kompositionen. Das ging zunächst einmal nicht so oft, wie er das selbst gern getan hätte, aber es gelang doch. Zum Beispiel hat er einmal in der Berliner Philharmonie unter Karl Böhm Beethovens viertes Klavierkonzert musiziert und dann nicht in der Philharmonie, aber in Jazzlokalen parallel dazu in Berlin und dann auch in Saarbrücken Jazzkonzerte gegeben. 1967 war es dann schon ganz selbstverständlich, dass er unter den ersten Musikern des ersten internationalen Jazzfestivals in Montreux firmiert hat. Im Plattenstudio hat er dann mehr und mehr seine eigene Musik aufgenommen. 1966 mit Joe Zawinul zum Beispiel Variationen für zwei Klaviere. Da ist eine Freundschaft fürs Leben geschlossen worden. Die beiden haben nach vielen Jahren Pause noch einmal zueinander gefunden und bei dem Wiedersehen im Konzerthaus, da wurde Zawinul von Gulda liebevoll anmoderiert und die beiden haben dann nostalgisch ganz improvisatorisch in die Haydn-Variationen von Johannes Brahms hineingefunden.
Wir sind in Wien aus dem gleichen musikalischen Mutterboden entsprungen und von dort aus werden wir in einer verwandten Tonart noch tiefer in unsere gemeinsame musikalische Vergangenheit hineinsteigen. Vielen Dank.
Thank you.
So hat Friedrich Gulder Joe Zawinul spät noch einmal zur musikalischen Romantik gebracht, zumindest für kurze Frist. Für ihn selber gab es bald keine reinen Klassikprogramme mehr. Er hat immer wieder mehr und mehr Eigenes versucht einzubringen und er hat sich bald dazu entschlossen, nicht mehr genau anzugeben, was er denn am Abend eigentlich spielen würde. Bemerkenswert ist ein Text im Programmheft des Wiener Konzerthauses im Jahr 1969. Da heißt es, die einzelnen Stücke des Programms werden von Herrn Gulder je nach seiner und der Stimmung des Publikums während des Konzerts ausgewählt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass einige der folgenden Stücke von Gulder zu Gehör kommen. Sonatine, The Air from Other Planets und so weiter. Das Publikum hat die Guldaschen Eigenkompositionen immer zur Kenntnis genommen. Es hat sich auch dafür interessiert, ist aber in vielen Fällen doch skeptisch geblieben. Einmal ist es Gulder gelungen, einen kleinen echten Sensationserfolg zu landen. Das war die Uraufführung seines Cellokonzerts mit dem Solisten Heinrich Schiff, mit dem er sich später heillos zerstritten hat. Umjubelt wie keine zweite Novität jener Ära. Am ersten Abend noch komplett wiederholt. Da vereint Gulder ungeniert vom klassischen Menuett über Jazz-Elemente bis zur zünftigen Blasmusik alles, was ihm teuer war. Aber das war jetzt ein Vorgriff auf die 80er Jahre. Schon viel früher hat die ungenierte musikalische Multikulti-Gesinnung von Friedrich Gulder zu heftigen Zerwürfnissen mit dem offiziellen Musikland Österreich geführt. 1969 zum Beispiel hat er den Beethoven-Ring erhalten und er bemängelte in seiner Dankesrede die einseitige Ausrichtung der Wiener Musikausbildung. Ein paar Wochen später hat er den Ring einfach zurückgegeben. Mitte der 70er Jahre ist er dann für allerhand Skandale gut gewesen, weil er sich keinesfalls, wie das viele gewünscht hätten, in ein braves Klassikinterpretendasein zurückdrängen lassen wollte. Bei einem Kärntner Festival ist es beinahe zum Eklat gekommen. Ein Ampen mit Ausschnitten aus Bachs wohltemperierten Klavier war da angekündigt. Das Publikum ist in Festspielkleidung erschienen und auf dem Podium plötzlich nicht nur Friedrich Gulder, sondern auch das Ehepaar Fuchs, das er bei seinen Bemühungen um die sogenannte freie Musik, wie er das genannt hat, kennen und schätzen gelernt hat. Die drei produzierten plötzlich allerhand Improvisatorisches, nicht nur am Klavier, sondern an allerlei selbst erfundenen Instrumenten. Für die Ohren der Hörer war das keinesfalls wohltemperiert. Außerdem hat es mehr als 2,5 Stunden gedauert. Ein Großteil des Publikums ist in der Zwischenzeit verschwunden. Für die, die gegangen waren, hat er keineswegs stubenreine Ausdrücke gefunden, aber Gulder hat dann beschlossen, dass jetzt nur mehr die wahren Kenner anwesend wären, und hat plötzlich doch Bach gespielt. Bei jenen Gelegenheiten, bei denen Friedrich Gulder ein Auditorium vorgefunden hat, das ihm wirklich alles abgenommen hätte, da war er am glücklichsten. Der französische Rundfunk hat einen der animiertesten späten Gulda-Soloabende aufgezeichnet, an dem er seine Klassiker mit eigenem vermischt hat und nur auf Ansage spielte, worauf er gerade Lust hatte. Bei seinem eigenen Arrangement der sogenannten Rosenarie der Susanna aus dem vierten Akt von Mozarts Figaro, da hat er dann eine Leichtigkeit und eine Innigkeit erreicht, die auch die Nachgeborenen, die ihn nicht mehr live erlebt hatten, ahnen lassen kann, warum man diesen Mann als einzig wahren Mozart-Interpreten bezeichnet hat. Natürlicher hat diese Musik sicher nie jemand fließen lassen. Eine Arie von Mozart, arrangiert und gespielt, nein, man muss sagen, gesungen von Friedrich Gulda. Niemand hat ein Klavier so zum Singen gebracht wie er. Die späten Jahre dieses Pianisten und Komponisten, die waren von widersprüchlichen, oft auch unglücklich wirkenden Statements durchzogen. Hier und da ist er aufgetreten. Lange Monate hat er in seinem Haus am Attersee verbracht, um dort Aufnahmen zu machen. Und zwar nicht nur am Klavier, sondern auch auf einem elektronischen Instrument und an einem barocken Klavichord. Immer wieder ist er zuletzt mit Popgrüppchen aufgetreten, während ihn junge Mädchen umtanzt haben. Und am Ende hat Friedrich Gulda leider auch seinen eigenen Tod und eine Auferstehungsparty inszeniert. Auch um die von ihm stets skeptisch beäugten Journalisten zu blamieren. Gottlob sind nicht viele auf diese etwas, sagen wir, geschmacksreduzierte Finte hereingefallen. Die Meldung, ein knappes Jahr später, dass Friedrich Gulda am 27. Jänner 2000 gestorben war, im 70. Lebensjahr, an Mozarts Geburtstag. Die war dann leider echt. Friedrich Gulda mit seinem Arrangement des berühmten Fiakerlitz. Zum Gedenken an einen der herausragenden Musiker aus Wien im 20. Jahrhundert.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.